Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er war Bundesrat und zweimal Bundespräsident. Er ist seit zwei Tagen Präsident des Verwaltungsrates der UBS und jetzt ist er auch noch Buchautor, Caspar Villiger. Eine Willensnation muss wollen, heißt das Buch, das er heute vorgestellt hat. Uralte, im Kern liberale Grundsätze haben die Schweiz zu dem gemacht, was sie heute ist. Und sie werden unserem Land auch eine Zukunft in Unabhängigkeit sichern. Das ist der Kern von Villigers Botschaft. Diese liberalen Grundsätze dürften auch zum Maßstab werden, an denen der neue Mann an der Spitze der größten Schweizer Bank gemessen werden wird. Emil Lehmann hat Caspar Villiger heute Morgen getroffen.
Das Tagesgespräch.
Caspar Villiger, Sie sind seit zwei Tagen Verwaltungsratspräsident der UBS. Sie haben aber auch ein Buch geschrieben vorher. Und ich meine, ich habe den Satz gehört, man hätte den Druck von diesem Buch nicht mehr können stoppen. Darum kommen Sie jetzt überhaupt. Stehen denn im Buch in Sachen, die heikel sein für die Bank?
Nein. Es ist eigentlich mehr darum gegangen, dass mit Dunkel das Wert ein viel über mich geschrieben oder wenn das in der gleichen Zeit stattfindet. Ich tue mich natürlich zum Verhältnis von Wirtschaft und Politik äussern, das ist klar. Ich tue zum Beispiel an Manager gewisse Ansprüche stellen, wo ich jetzt Risiko laufe, dass man mich dann selber misst an dem, oder? Das ist klar. Aber mit dem muss ich leben. Ich muss ja probieren, das, was ich vertrete, ja auch korrekt so zu machen.
Eben, ich habe im Buch, wo ich gelesen habe, einen Begriff gesehen wie raffgierige Manager oder auch die UBS-Fehlleistung, eben die Wirtschaftskrise in der Schweiz massiv, maßgeblich verschärft. Das gilt nach wie vor. Das ist so.
Ich bin immer dazu gestanden, dass die UBS grosse Fehler gemacht hat und ich glaube, das weiss auch jeder Mann und wir wissen auch, dass die grossen Banken für unseren Wirtschaftsstandort sehr wichtig sind. Darum habe ich das Thema nicht ganz können ausklammern. Aber wenn Sie das Buch durchblättert haben, haben Sie sicher auch gesehen, dass ich nicht der Meinung bin, dass der Ursprung von der Krise wirklich bei den raffgierigen Manager ist, sondern vor allem in Amerika hat natürlich Politik einen grossen Anteil im Ausbruch von dieser Krise.
Sind Sie auf eine Art vielleicht doch froh, wenn möglichst wenige Leute die UBS das Buch lesen?
Nein, ich muss zu dem stehen, was ich schreibe. Das ist mir klar gewesen und ich wollte das, was ich überzeugt bin, davon schreiben. Ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich probiert, in meinen Grundsätzen treu zu bleiben. Das gelingt dem nicht immer und wenn Sie Verantwortung übernehmen, dann machen Sie immer auch Fehler. Man sagt manchmal, man tut sich die Hände immer beschmutzen, wenn man wirklich etwas macht. Nur die, die sich aufs Kritisieren beschränken und sonst nichts machen, die sind vielleicht immer ihren Grundsätzen ganz treu. Aber ich habe jetzt wieder eine Aufgabe und ich probiere mich an das zu halten, was ich für richtig halte.
Gut, wir werden nachher über das dann noch nicht im Teil im Laufe des Gesprächs. Das Buch, das Sie geschrieben haben, Caspar Villiger, liegt da vor mir zu. Eine Willensnation muss wollen. Wenn ich den Titel lese, habe ich das Gefühl, Sie zweifeln ein bisschen, ob wirklich noch genug wählen wird. Wer will denn eigentlich nicht mehr?
Nein, wir sind ja eine Willensnation und wir haben die Bindekräfte von einer gemeinsamen Sprache und von einer gemeinsamen Kultur nicht. Und Länder, die homogen sind, die alle die gleiche Sprache reden und die gleiche Kultur haben, die haben eigentlich eine Art natürlichen Zusammenhalt. Die haben wir so nicht. Das heisst, ich habe mir die Frage gestellt, was hat uns eigentlich zusammen? Und bin zum Schluss gekommen, ein grosser Teil von dem Zusammenhalt kommt aus der politischen Kultur raus, mit unserer direkten Demokratie, mit unserem Föderalismus. Aber gerade eine direkte Demokratie und auch ein politisches Milizsystem beruht natürlich sehr stark darauf, dass die Menschen die Möglichkeiten wahrnehmen, dass man also die politischen Möglichkeiten wahrnimmt, dass man mitbestimmt, dass man zusammen sein will. Und da gibt es natürlich gerade im modernen Umfeld Tendenzen, die solche Kräfte auch schwächen können. Und dem habe ich einen grossen Teil von dem Buch gewidmet.
Und wer meinen Sie mit dem, die da nicht mehr so recht mitmachen?
Ich glaube, das ist nicht meine, dass man nicht mehr so recht mitmachen will. Es gibt einen Haufen Faktoren, die das beeinflussen. Es kann auch Gleichgültigkeit sein, es kann auch sein, dass man nur geniessen will, dass man das Gefühl hat, es läuft ja gut, ich muss nicht mitbestimmen. Aber ich weise darauf hin, dass vor allem die Leute, die Einfluss haben, ich rede von Eliten, aber nicht Eliten im Sinn von etwas Abgehobenem oder so. Für mich gehört zu den Eliten im weiteren Sinn eigentlich jeder, der irgendeine Verantwortung hat. Das kann in der Kultur sein, das kann in der Wirtschaft sein, das kann in einem Spital sein, das kann irgendjemandem sein. Und ich glaube, alle Leute, die irgendjemandem Einfluss haben, müssen irgendwie auch sich mit dem Staat befassen. Das kann kritisch sein, muss kritisch sein, aber sie müssen sich damit befassen und die Möglichkeiten wahrnehmen. Und wenn das einmal verschwindet, wenn einmal Gleichgültigkeit würde um sich greifen und man sagt, ja, eigentlich ist das nicht so wichtig, ob wir das selber machen oder ob wir das zu Brüssel machen oder wo immer. Ich glaube, der könnte auch der Wille zu dieser Willensnation schwächer werden und es gibt da Zeichen für das hier und da.
Und die Willensnation, so wie sie da ist, die soll man auch wählen, weiterhin, so wie sie gewachsen ist.
Also ich bin eigentlich, seit ich politisch habe gelernt denken, bin ich eigentlich in diesem Land ein bisschen verfallen. Ich finde es eigentlich eine wahnsinnige Chance und ein Privileg, dass ich in einem Land leben darf, wo alle Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen können. Wo wirklich eine Volksabstimmung etwas verändern kann, wo wirklich jeder irgendjemand mitmachen kann, wo man miteinander reden muss, um Lösungen zu finden. Und ich sage immer, das ist eine Art Biotop, oder? Es ist ziemlich ein kompliziertes Gebilde. Es ist noch ganz schwierig zu analysieren, was die Schweiz eigentlich ist. Es ist ein kompliziertes Gebilde, aber es funktioniert irgendwo. Und es dünkt mich, ob schon man immer sagt, es ist ein altmodisches System, es dünkt mich auch sehr modern, weil es ein System ist, wo eigentlich alle Minderheiten und alle Strömungen und alles kann mitbestimmen, kann mitreden und sich artikulieren, kann eine Initiative ergreifen, kann ein Referendum ergreifen. Und das ist eine enorme Chance. Und mir dünkt es, auf der Welt hat es für so ein Biotop Platz. Und es war immer mein Anliegen gewesen, in der Politik mich dafür einzusetzen, dass es überlebt.
Jetzt gibt es in jeder Gesellschaft so gewisse Grundkonflikte. Einer, wo ich bin jetzt beim Lesen vom grössten Teil von dem Buch, muss ich sagen, das Ganze habe ich nie geschafft gesehen, ist der klassische zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen. Oder man kann auch sagen, zwischen Staat und der Marktwirtschaft, Staat und Markt. Und sie wehren sich dagegen, dass man also sehr sich ein für eine Marktwirtschaft ohne Adjektiv. Das heisst, die soziale Marktwirtschaft ist nicht unbedingt das, was sie wollen. Gibt man da nicht einen Kompromiss, der über lange Zeit genau in dem System erkämpft wurde, sind oft mal auf?
Nein, meine These ist eine andere. Ich bin immer der Meinung, das Wort soziale Marktwirtschaft ist auch ist irgendwann durch ein Widerspruch, weil die rein Marktwirtschaft eigentlich sagt, man muss selber vorsorgen. Jeder soll sich dort schaffen.
Kann aber nicht jeder.
Ja, jetzt wenn Sie mein Buch genau lesen, so stellen Sie natürlich fest, dass ich sehr intensiv auf das hinweise. Und wenn ich sage, eine Marktwirtschaft ohne Adjektiv, meine ich, dass wir ein System suchen müssen, wo eigentlich Marktwirtschaft möglichst ohne Fehlanreiz kann funktionieren und maximale Werte schaffen. Aber ich sage dann auch B, es braucht ganz klar einen Sozialstaat. Es gibt sogar ein Kapitel, das heisst eine Lanze für den Sozialstaat. Ich bin der Meinung, weil eben das nicht jeder kann, weil nicht jeder von der Natur die gleichen Möglichkeiten bekommt, weil es Krankheiten gibt, weil es Not gibt, muss der Staat mithelfen, das abzufedern. Aber die Idee dahinter ist eigentlich die maximalen Werte müssen wir marktwirtschaftlich schaffen und nachher braucht es eine gewisse Umverteilung über Steuern, die aber möglichst die Mechanismen vom Markt nicht stören, braucht es eine gewisse Umverteilung, die mehr müssen bereit sein, auch zu leisten. Ich gehe zum Beispiel mit denen, die sehr viel verdienen und immer über die Steuern schimpfen, in dem Buch auch relativ hartes Gericht. Ich bin der Meinung, wir müssen für eine gewisse Umverteilung bereit sein. Die AHV ist das beste Beispiel. Die ist nur bis etwa 70-80'000 Franken. Ist der Beitrag, den man zahlt, trägt etwas bei zu den eigenen Renten und alles, was sie mehr verdienen, ist eine reine Steuer und ich finde das an sich richtig.
Ich meine, aber ich habe auch die Position gelesen in dem Buch, dass Sie Angst haben, dass der Staat, so wie er heute funktioniert, über zu viele Sozialansprüche könnte stolpern und untergehen.
Nicht wahr, der Grund, warum dass ich auf Grenzen vom Sozialstaat hinweise, ist ganz einfach. Wenn Sie zu viel Umverteilung machen, dann sind die, die eigentlich die Wertmünder schaffen, wo man kann umverteilen, die verlieren das Interesse an der Wertschöpfung, weil sie das Gefühl haben, man nimmt mir alles weg. Und der noch rüberkommt, kann auch an Leistungswillen verlieren, weil er denkt, mir geht es eigentlich ganz gut, wenn ich nicht so viel leiste. Und darum ist zwischen dieser Marktwirtschaft und dem Sozialstaat ist ein Spannungsverhältnis, das ständig politisch muss austariert werden. Und ich sage auch in dem Buch, da wird immer Spannungen geben, da werden wir in 50 Jahren noch Spannungen haben, da werden wir in 100 Jahren noch Spannungen haben. Aber jede Generation muss das austarieren. Aber im Grundsatz müssen wir bereit sein, soziale Sicherheit zu schaffen. Es ist sogar ein Standortfaktor, es ist sogar ein Wirtschaftsfaktor. Aus zwei Gründen. Erstens ist Stabilität, auch soziale Stabilität, ist etwas Gutes auch für eine wirtschaftliche Entwicklung. Und zweitens ist auch der Mensch, der weiss, dass er für einen Notfall gesichert ist, ist auch bereit, mehr Risiken einzugehen. Und sie müssen Risiken eingehen, wenn sie wirtschaftliche Entwicklung haben.
Jetzt, wenn ich mit dem Gesamteindruck von dem Buch zusammennehme, ich will es nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich da ein freisinnige Parteiprogramm lese, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, Sie stellen da eine Position dar, die im Prinzip auch freisinnig ist, und zwar seit längerer Zeit ungefähr so. Und das ist ja nicht unbedingt das Erfolgsprodukt gewesen. Mit genau dieser Position ist die Partei Bach abgegangen seit gut 20 Jahren. Jetzt kommen Sie wieder mit dem, oder haben Sie das Gefühl, Sie setzen sich klar von dem ab?
Ich habe nicht ein Buch geschrieben, für ein Parteiprogramm zu schreiben, sondern ich habe probiert, Gedanken zu formulieren, die zum Erfolg der Schweiz beitragen. Und ich bin der Meinung, dass die Gedanken, die da drinnen sind, geeignet sind, die Schweiz erfolgreich auch weiter zu entwickeln. Jetzt ist das Gedankengut in vielen Parteien vorhanden. Sie sehen, dass ich ja auch der Meinung bin, dass wir eigentlich in diesem Land verschiedene Kräfte haben. Wir haben linke Kräfte, wir haben rechte Kräfte, wir reden von der Mitte. Ich bin nicht sicher, ob es die Mitte wirklich gibt, aber es gibt zum Beispiel im bürgerlichen Spektrum die, die offener sind, die auch sagen wir, gegen Kartelle sind, die für eine internationale Öffnung sind. Es gibt andere, die da eher ein bisschen protektionistisch denken und so weiter. Und ich glaube, eines von den Erfolgsrezepten von der Schweiz war immer, dass im Mittel aus diesen verschiedenen Kräften als Resultanten, wenn sie so wollen, in diesem Kräfteparallelogramm eigentlich immer eine Politik rausgekommen ist, die in der Schweiz eine erfolgreiche Entwicklung ermöglicht hat. Und an der hat sicher die Freisinnige Partei teilgenommen. Aber es sind auch andere Parteien, die ihre Beiträge geleistet haben, selbstverständlich.
Also der Ausgleich von Interessengegensätzen ist eine Art gedankliche Grundfigur in diesem Buch. Da habe ich die Eindruck gehabt, man könnte jetzt gleich polemischer sagen, sowohl als auch, dann geht es am besten.
Nein, sie können in diesem Land mit einer einseitigen Politik sich nie durchsetzen. Der Kompromiss ist nicht etwas Verwäschniges, etwas eigentlich, was man nicht machen sollte. Der Kompromiss ist eine Kunst. Und es ist vor allem eine Kunst, einen Kompromiss zu machen, der dann auch lösungsfähig ist. Wenn ein Kompromiss so verwaschen ist, so wie Sie es jetzt andeuten, oder, dass er eigentlich überhaupt keine Kontur mehr hat, dann nützt er auch nichts, weil Sie dann keine politischen Lösungen finden. Der gute Kompromiss, und der Kompromiss muss ja auch nie 100% vom Volk hinter sich scharen. Es braucht immer nur eine absolute Mehrheit. Ein guter Kompromiss ist einer, der von der Mehrheit vom Volk getragen wird und der gleichzeitig geeignet ist, das politische Problem zu lösen, das man lösen will. Und so einen Kompromiss zu finden in unserer Konkordanz, das ist Kunst, aber wir haben bewiesen in den letzten 150 Jahren, dass wir das können.
Jetzt das politische System, wie wir das kennen, das seit eben diesen gut 150 Jahren ist binnen Kasperwilligen sehr positiv dargestellt. Es gibt aber in letzter Zeit Zweifel an der Leistungsfähigkeit von dem System in Krisenzeiten. Sie haben selber als Bundesrat Mitte 90er Jahre die ganze Geschichte Krisenzeichen um die nachrichtlosen Vermögen miterlebt. Das ist nicht alles wirklich rund gelaufen. Und jetzt sind wir wieder in so einer Situation, wo man mindestens von außen den Eindruck hat, dass der Bundesrat im letzten Moment noch irgendetwas gemacht hat, aber irgendwie vorher gemerkt, dass könnte mit diesen Banken, mit Bankgeheimnissen und solchen Fragen ein Problem kommen, hat man mindestens von außen nicht den Eindruck. Krisenfestigkeit vom System.
Wissen Sie, seit ich in der Politik bin, und das ist jetzt manches Jahr, redet man davon und sagt, das System ist nicht krisenfähig. Und wenn Sie zurückschauen, haben wir Krisen gehabt, wo es zum Teil holprig gegangen ist. Ich zitiere, glaube ich, sogar den Staatsrechtler Kurt Eichenberger, der gesagt hat, menschliches Handeln, politisches Handeln ist immer holprig, weil es von Menschen betrieben wird. Und wenn Sie aber mit einer gewissen Distanz schauen, so stellen Sie fest, dass wir eigentlich die Krisen immer recht gut überlebt haben. Und wenn Sie den Zustand vom Land anschauen, sei es wirtschaftlich, jetzt kommen wir in eine schwierige Zeit, da ändert sich manches, aber man muss das immer relativ zu anderen Ländern sehen. Wenn Sie den Zustand von dem Land anschauen, wenn Sie das Klima von dem Land anschauen, wenn Sie den wirtschaftlichen Wohlstand relativ zu anderen Ländern anschauen, müssen Sie sagen, das System kann so schlecht nicht sein, denn in dem Land geht es wesentlich besser als im weitaus grössten Teil der Menschen auf dem Planeten.
Wir hoffen, dass das so bleibt. Jetzt sind Sie Kasperwilliger. Ich habe es am Anfang gesagt, vor zwei Jahren zum Verwaltungsratspräsident bei der UBS gewählt worden. Man kann, glaube ich, mit einigem Recht sagen, dass, wenn der Staat da nicht massiv Geld angeschüttet hat, 40 bis 50 Milliarden, dass es ein Amt heute möglicherweise gar nicht mehr geht, was Sie jetzt haben. Was macht denn die UBS für den Staat in Zukunft, wenn Sie die Führung haben?
Also Sie sprechen ein Grundsatzproblem an. Ich will nicht konkret über die UBS heute reden, weil das haben wir in anderen Zusammenhängen gemacht. Aber Sie reden das Grundsatzproblem an. Ich trete an sich stark für eine Marktwirtschaft ein. Und die Bankenwelt und der Finanzplatz ist ein Teil von der Marktwirtschaft. Und jetzt ist plötzlich eine Situation entstanden, wo der Staat eingreifen musste. Und das ist Das ist das Problem, das einen Liberalen beschäftigen muss. Und ich glaube, wenn es nur um eine Bank gegangen wäre, hätte der Staat nicht eingreifen dürfen. Sondern es ist darum gegangen, eigentlich eine Infrastruktur zu schützen, die eine Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs der Schweiz ist. Das Bankensystem ist eine Art der Blutkreislauf der Wirtschaft. Man hat ja lange gedacht, man könnte die sogenannte Realwirtschaft und Finanzwirtschaft trennen. Aber jetzt hat man gesehen, dass die Krise, die in der Finanzwirtschaft weltweit ausgebrochen ist, sehr stark zurückschlägt auch auf die Realwirtschaft. Und der Staat hat eigentlich eingegriffen, um ein System zu schützen. Um unser, vom Zahlungsverkehr angefangen bis zu der Kreditgebung für die Wirtschaft, die sie halt braucht, gerade auch in schweren Zeiten. Ich glaube aber, dass, wenn die Krise mal vorbei ist, dass es das Ziel von allen sein muss, den Staat wieder auszulösen aus dieser Haftung, wenn man so sagen will, und natürlich nach Möglichkeiten so, dass der Steuerzahler keinen Verlust erleidet. Ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die jetzt völlig unabhängig von dem ist, von dem Amt, das ich jetzt nicht vor 2 Jahren, aber vor 2 Tagen übernommen habe.
Habe ich 2 Jahre gesagt, dann habe ich mich verschwätzt. Es ist mir eigentlich klar gewesen, weil ich bin dort dabei gewesen, wo sie gewählt worden sind als Zuschauer. Aber eben, man hat jetzt also an dieser Generalversammlung im Zürcher Hallenstadion am Mittwoch schon wieder Töne gehört von den diversen Rednern, dass Staatshelden nicht zu viel verlangen, nicht zu viel einschreiten, nicht zu viele Regulierungen machen. Und ist denn das richtig, dass von Bankenseite heute das schon wieder so tönt, obwohl man weiss, es sind da fast 50 Milliarden sind bei uns und darum gibt es uns überhaupt noch?
Also ich wollte mich auch wieder auf sehr grundsätzlich beschränken. Wenn Sie sich erinnern, habe ich klar gesagt, dass ich viel Verständnis dafür habe, dass Politik sich um so ein Problem kümmert, um so eine Bank kümmert und sie mit Argusaugen beobachtet, denn es sind Steuergelder investiert worden und das ist auch der Grund, warum so eine Bank möglichst rasch wieder so können, eigentlich das zurückgeben, wenn das möglich ist, finanziell. Und ich habe aber, wenn Sie das Buch lesen, stellen Sie fest, ich schreibe relativ viel über Regulierung und über Staatseingriff. Und ich bin nicht ganz sicher, ob jetzt so, da wo jetzt Moden ist, dass man sagt, jetzt muss man alles und jedes regulieren, jetzt muss man da vorschreiben und das vorschreiben. Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist. Wenn Sie sich überlegen, dass die Krise ausgerechnet im Wirtschaftssektor ausgebrochen ist, wo am meisten reguliert ist, vor allem in Wirtschaftssektoren, dann muss man sich die Frage stellen, ob die Regulierung wirklich gewirkt hat. Es hat ein St. Galler Professor sich die Frage überlegt, hätten Banken mehr Kapital, wenn sie zum Beispiel keine Vorschriften hätten, das sind die sogenannten Basler Vorschriften, die sagen, was Minimalkapital von einer Bank muss sein, hätten Banken vielleicht nicht mehr Kapital behalten, wenn sie auf eigene Verantwortung hätten müssen bauen, oder wenn sie hätten können sagen, ja, wir haben ja die Vorschriften erfüllt. Ich persönlich bin überzeugt, dass Banken sich vor der Verantwortung besser finanziert hätten, wenn nicht alle hätten können sagen, ja, alle gehen auf das Minimum, damit wir gleich lange Spiesse haben, und das ist vom Staat vorgeschrieben, also wird es auch gut sein.
Jetzt ist allgemein gesagt worden, vor und nach dieser GV, die Grösse von dieser Bank UBS, aber natürlich auch von der CS, die im Prinzip ähnlich gross ist, sei ein Klumpenrisiko für die Schweiz. Sie sind als Verwaltungsratspräsident für strategische Zielsetzung von dieser Bank zuständig, Visionen allenfalls auch umsetzen. Ist das ein Teil von Ihrer Funktion? Sie wollen warnen, jetzt schauen, wie man die Gefährdung von diesem Land durch die Grösse von dieser Bank allenfalls kann in ein erträgliches Mass zurückfahren.
Ich nehme es wieder ins Allgemeine zurück. Ich komme aus der mittelständischen Wirtschaft und ich habe 23 Jahre ein mittelständisches Unternehmen geführt. Und ich bin sehr überzeugt...
Wo der Staat nie gefördert hat, oder?
Ja, und ich bin sehr überzeugt, dass eigentlich eine mittelständische, starke Wirtschaft, die Konkurrenz reguliert, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges ist und auch die Machtfrage der Wirtschaft am besten löst, indem die verschiedenen Firmen gegenseitig sich konkurrenzieren. Jetzt weiss man, dass die Schweiz pro Kopf von der Bevölkerung am meisten, man sagt denen Fortune 500 Firmen hat, also am meisten global tätige Grossfirmen hat. Jetzt muss man sehen, dass diese Grossfirmen sehr viel zu unserem Wohlstand beitragen haben. Das ist kein Gegensatz, oder? Die mittelständischen Unternehmen sind Zulieferer, sie können Dienstleistungen erbringen, die Grossen exportieren und bringen sehr viel Geld auch in die Schweiz durch eben hervorragende Leistungen, die in der Schweiz gebracht werden. Und der Finanzplatz ist ein Teil dazu. Und es ist ganz klar, dass wenn wir so einen Wohlstand wollen und weltweit tätig sein, dass wir gewisse Firmen brauchen, die eine gewisse Grösse haben. Und da entsteht das Problem, das Sie ansprechen. Man kann sich die Frage stellen, ist das Risiko für die Landesgrösse, ist das nicht zu gross? Und diese Frage muss Politik beschäftigen. Und ich Man stellt das aber auch in anderen Ländern fest. Es ist ja, man stellt jetzt fest, dass für die Schweiz die beiden grossen Banken ein Problem sind, das Klumpenrisiko. Aber sie stellen fest, dass auch in Amerika die grossen amerikanischen Banken für das Land Amerika zum Problem geworden sind, weil sie so gewachsen sind und so grosse Risiken eingegangen sind. Und ich glaube, ich habe vorhin mich kritisch geäussert zu der Regulierung, weil sie dazu führt, dass sich Manager weniger verantwortlich fühlen und eigentlich schon zufrieden sind, wenn sie die verschiedenen Checklisten abgearbeitet haben. Aber ich glaube, es wird jetzt eine Phase kommen, wo die Finanzindustrie bescheidener wird, wo man weniger wird können Löhne zahlen und wo man gerade auf Kapitalkraft von der Finanzinstitut mehr wird schauen. Und dann wird es, der Finanzbereich wird kleiner werden und er wird besser kapitalisiert sein, wenn einmal die Krise vorbei ist, weniger Gewinn können machen, weniger rasch wachsen. Und darum glaube ich, dass sich das Problem entschärft. Ich bin auch der Meinung, man sollte in der Schweiz bei zwei grossen Banken bleiben, wenn schon. Weil sich die dann konkurrenzieren und man ist dann nicht nur von einer abhängig. Also das Problem spielt ganz sicher mit und beschäftigt mich.
Jetzt haben sich Kaspar Villiger vorhin gesagt, die Politik muss sich mit dem Problem von dieser Grösse von diesen beiden Banken beschäftigen. Sie sind jetzt aber eben Verwaltungsratspräsident von der einen von diesen bei der Grossbank und habe jetzt mehr gehört, das wird sich dann irgendwie vermutlich regeln, wenn ich Sie richtig verstehe, aktiv etwas machen dazu, dass das Klumpenrisiko, das ja objektiv vorhanden ist, kleiner wird. Haben Sie das in einem Sinn?
Ich muss einfach so sagen, ich glaube, da wo jetzt die Schweizer den Finanzplatz machen muss, ist zur Krise rausgekommen. Das ist einmal die erste Priorität. Und da muss sich Politik überlegen, wie stark sie eingreifen
will. Sie delegieren wieder am Bundesrat und alle möglichen, sie sind jetzt aber Verwaltungsratspräsident.
Das ist mir völlig klar. Nein, ich verstehe, dass sich Politik einmischt und Fragen stellt, aber die Politik muss sich auch die Frage stellen, wie kann so eine Bank strukturiert sein, dass sie mehr im Konkurrenzkampf, wo sie nach wie vor drin ist, auch überleben kann, damit sie ihre Steuergelder zurückzahlen kann. Und das muss das erste Ziel sein. Und ich glaube, jetzt bin ich auf einer anderen Seite, habe eine andere Aufgabe wie vorher bei der Regierung. Ich wollte das klar trennen und jetzt bin ich Partei neu durch und muss probieren, die Probleme, die dort sind, lösen. Aber als Staatsbürger natürlich interessiert mich nach wie vor das Problem, das sie stellen. Und ich glaube, in meinem Buch gibt es grosse Kapitel, die um diese Fragen drehen.
Die grösste Befürchtung, die ich in diesem Buch gesehen habe, beim Lesen, beim relativ schnellen Lesen, ich muss das nochmal sagen, und das ist, glaube ich, auch das Motiv dafür, dass Sie das Buch überhaupt geschrieben haben, Kaspar Villiger, ist, dass die Schweiz sich irgendwie auflöst, wie so ein Stückchen Zucker in einem Tee, und dann irgendwie nicht mehr nötig ist. Und am Schluss hat es so ein bisschen Idee geschlittert, was Sie eigentlich ganz klar nicht wollen.
Ja, das ist ein Bild vom Dürrematt, wo mal gesagt hat, die Schweiz könnte sich plötzlich auflösen wie ein Zucker im Tee. Ich bin wie ich am Anfang gesagt habe, klar der Meinung, dass es eigentlich auf der Welt muss einen Platz geben, wo Bürgerinnen und Bürger wirklich über das bestimmen, was politisch geht. Und das ist doch ein interessantes Experiment. Und wenn wir uns in der EU anschliessen, und ich beschreibe auch gewisse Umstände, die uns dazu könnten zwingen, ich schließe nicht aus, dass das eines Tages nötig wird, wenn wir uns in der EU anschliessen, wird natürlich sehr viel außerhalb von der Schweiz entschieden, und wenn sie Mitwirkung von den Bürgern wollen, dann muss es auch etwas zum Mitwirken geben. Und darum stehe ich eigentlich sehr ein für das System, und ich habe auch die Erfahrung gemacht in meinen vielen Jahren Politik, dass die Entscheide von unserem Volk gar nicht schlechter sind, als in anderen Ländern, wo es eine Elite gibt, also politische, eine Klasspolitik, wie man so schön sagt, was in der Schweiz eben gerade nicht gibt, so, was aber im Ausland gibt. Weder die denken, wir sind eigentlich gescheiter als das Volk und es ist viel besser, wenn wir in der Hauptstadt innen eigentlich die Entscheide treffen und sie nachher im Volk mitteilen und das Volk kann dann nach 4 Jahren schauen, ob es uns noch will. Das ist ein anderes System, das ist auch eine Demokratie, das kann man auch wählen. Aber ich bin der Meinung, dass die Mitbestimmung vom Volk sich bei uns bewährt hat und im Mittel die Entscheide immer sehr gut geworden sind, wenn man es langfristig anschaut. Und das sollte man erhalten. Ich finde das toll. Und ich bin mal im Bundesrat gewesen, wo ich durfte mitentscheiden, wo die Gesetze vorbereitet werden. Jetzt bin ich wieder ein Bürger. Und mich tut es toll, dass ich jetzt, wo ich wieder ein Bürger bin, ich hier und da am Sonntag kann mitbestimmen, was in dem Land geht.
Sie haben für das System am Anfang von dem Gespräch, Kaspar Villiger, das Wort Biotop gebraucht. Das Erhalten von dem Biotop, da hat einer sicher Freude, der heisst Blocher, ist auch mal im Bundesrat gewesen. Meinen Sie, hat Freude an dem Buch?
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar Kapitel gibt, die er Freude hat.
Und ein paar andere nicht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein paar andere Kapitel gibt, die er nicht Freude hat. Ich glaube, das ist etwas, was in unserem politischen Leben auch völlig normal ist.
Wenn man ein Buch schreibt, wünscht man irgendwie Zustimmung, Applaus von wem hätte es denn gerne am liebsten?
Eigentlich ist mir der Applaus nicht einmal so wichtig. Natürlich, wenn es überall verrissen wurde, hätte ich auch nicht Freude, da bin ich ehrlich. Aber wenn es eine Diskussion könnte erzeugen, fand ich das gut. Und wenn Sie einen kleinen Beitrag könnte leisten zu dieser Konkordanzdiskussion, die wir ohnehin haben, oder? Und zu dieser Diskussion über unser System, die wir ohnehin haben, und die muss auch immer stattfinden, wenn Sie da einen kleinen Beitrag könnte leisten, so hat es das Ziel erreicht.
Das sehen wir in den nächsten Tagen, Kaspar Villiger. Besten Dank für das Gespräch.
Eine Willensnation muss wollen, so heisst also das Buch vom Altbundesrat Kaspar Villiger. Der Kaspar Villiger war aus diesem Anlass Gast im Tagesgespräch beim Emil Lehmen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.